Das Evangelium der Zeitalter, aller Zeitalter, das äonische Evangelium, Offenbarung 14, Vers 6, Psalm 145, Vers 13, dürfte man schon genauer ansehen. Zweitens, das Evangelium des Reiches. Drittens, das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Ich darf hier gleich eine Endphase des Evangeliums des Reiches in Erinnerung rufen. Zentrale des Evangeliums des Reiches ist immer der Thron Gottes, des Allmächtigen. Und dann dürfen wir im Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 zur Kenntnis nehmen, und dann können wir selber glückselig werden, dass wenn der Sohn die vollendete neue Schöpfung dem Vater übergeben wird, dass Gott dann jede Herrschaft, jede Gewalt und jede Macht hinwegtut, nichts mehr wissen will von Herrschen, sondern dann will er nur noch Vater sein einer großen, ja, wie sind die Unendlichkeiten Gottes reichenden Gottesfamilie. Also, Evangelium des Reiches, Evangelium der Gnade, kurz. Wir schlagen auf Apostelgeschichte 21, Vers 20. Lesen, die wir jetzt repetieren. Apostelgeschichte 22, Vers 17 bis 20. Und es geschah mir aber, Paulus erzählt an dieser Stelle die Geschichte seiner Bekehrung. Und jetzt ist es soweit in seiner Erzählung. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und in dem Tempel betete, dass ich in Entzückung geriet und ihn sah, den Herrn Jesus, der zu mir sprach: Eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Hier redete der Christus Gottes zu ihm, den der Vater schon erhöht und verherrlicht hatte. Und von diesem erhöhten und verherrlichten Christus aus wurde auch dieser schnaubende, reißende Wolf Saul von Tarsus berufen und begnadet. Offenbar wollte Paulus in Jerusalem sich demütigen bei den Brüdern, wie er nun zum Herrn spricht: Herr, Sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis warf. Es handelt sich um die Gläubigen in Jerusalem. Hier. die sein Zeugnis nicht annehmen werden und nicht konnten. Ins Gefängnis war und in den Synagogen flog, und als das Blut deines Zeugen Stephanus zergossen wurde, stand auch ich dabei und willigte mit ein und verwahrte die Kleider der, welche ihn umbrachten. Und er, Christus, sprach zu mir: Geh hin, denn ich werde dich weit weg von Jerusalem zu den Nationen senden. Das ist eine geistliche Weichenstellung durch den erhöhten Herrn in Jerusalem. Und der Weg dieses Sonderboten, sonderbegnadeten Rüstzeuges, Jesu Christi, ehemaligen Saul von Tarsus, führte nach Westen von der Gottesmetropole Jerusalem mitten in die Weltmetropole Rom. Und der Cäsar, vor den er gestellt werden musste, war kein geringerer als ausgerechnet Nero. Nero. Jakobus 2 hat noch ein Wort, bevor wir Jakobus lesen. Ah doch. Halt. Hat er gesagt, bekannt, seinem Herrn geklagt, Stephanus, diesem wunderbaren Gottesmenschen, da war ich dabei, und so weiter. Er fährt weiter: Sie hörten ihm aber zu, bis zu diesem Worte. Jetzt sind wir in Apostelgeschichte 22, Vers 22. Aha. Wir wissen, was 22 heißt. Sie hörten ihm aber zu, bis zu diesem Worte, und erhoben ihre Stimme und sagten: Hinweg von der Erde mit einem solchen, denn es geziemte sich nicht, dass er am Leben blieb. Als sie aber schrien und die Kleider wegschleuderten und Staub in die Luft warfen, befahl der Oberste, dass er in das Lager gebracht würde. Also, römisches Militär nimmt ihn in Schutz. Jakobus 2, 24. Ihr seht also, Zusammenfassung seiner Worte bisher, Jakobus, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber gleicherweise nicht auch Rahab die Hure aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Wege hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, das ist richtig, aber jetzt die Konsequenz hier, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Bei Jakobus entspricht der Begriff Leib dem Begriff Glaube. Und der Begriff Geist entspricht Jakobus Werke. Das ist eine Gleichung. Wie der Leib ohne den Geist tot ist, so ist der Glaube, ne, tot ohne die Werke. Also, ist das das Gleiche, was Paulus sagt? Schlag mir auf, Römer 4. Geht doch auf diese Aussage des Jakobus ein, denn, was wir noch lesen werden, als Paulus zum letzten Mal nach seiner dritten Reise nach Jerusalem zurückkommt, da ging er persönlich zu Jakobus. Also die zwei Exponenten von zwei ganz verschiedenen Gottesordnungen trafen sich da. Und hier haben wir die schriftliche Antwort des Paulus auf das eben verlesene schriftliche Zeugnis des Jakobus. Wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Bei Jakobus darf der Glaube nur noch mithelfen. Ja. Aber die Werke entscheiden. Paulus, Römer 4, Vers 2: Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, Jakobus zitiert vor der Rab den Abraham, der sei aus Werken gerechtfertigt worden, als er Isaak seinen Sohn geopfert hat. Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, wie Jakobus schreibt, so hat er, Abraham, etwas zu rühmen, ja, natürlich, aber nicht vor Gott. Jakobus, merkt ihr das? Jawohl, Jakobus, er wurde aus Werken gerechtfertigt, aber nicht von Gott, nicht vor Gott, sondern von dem Engel, der kam, als Abraham gerade das Messer zückte, um seinen Sohn zu schlachten. Abraham, Abraham, hier bin ich. Tu dem Knaben gar nichts. Warum? Denn jetzt weiß ich, wer ich, der Engel, dass du Gott fürchtest. Und Gott wusste schon 25 Jahre vorher, dass dieser damals noch unbeschnittene Abraham ihm das menschlich unmöglich Unglaubliche sofort mit ganzem Herzensglauben abgenommen hat. Blicke gen Himmel, also wie diese Ordnungen sind, wird dein Same sein. Er glaubt dem Herrn und der Herr rechnet es ihm zur Gerechtigkeit. Abraham, noch der Name, ein unbeschnittener Heide, haben wir gelernt heute früh. Vorbild für uns, die aus den Nationen, nicht Israeliten, unter dieses Evangelium der Gnade, ohne Gesetz und ohne Werke, von Gott gerufen und gestellt sind. Tu dem Knaben gar nichts, der Engel, denn jetzt weiß ich, dass du, Abraham, Gott fürchtest. Unterdessen hat Gott den Namen Abraham geändert in Abraham. Und in dem Moment das Gesetz der Beschneidung am Fleisch auf Abraham, Abraham gelegt, da wurde Abraham beschnitten. Ja, Ismael wurde beschnitten, Isaak wurde beschnitten, alles Männliche in der Sippschaft Abrahams wurde beschnitten unter der unbarmherzigen Androhung, wer unter deinen Nachkommen nicht am Fleisch beschnitten werden wird, muss ausgerottet werden aus deinen Völkern. Und wenn Eltern das vernachlässigt haben, dann war ja der Betreffende nicht beschnitten, ist gar nicht schuld. Und an der Episode von der Zippora heute früh, nicht, haben wir gemerkt, ja, es geht um den, der hätte beschnitten werden sollen, der umgebracht werden muss. Ja, das ist das Gesetz. Und da ist nun der beschnittene Abraham Vorbild für den Weg Israels, für den Weg der Ordnungen des Reiches, wo Israel zentral Herrschernation sein wird mit ihrem Gesetz. mit diesem Gesetz. Vielleicht schlage ich auf Galater 1. Galater 2. Lesen wir mal die Verse 2 und 7. Oder 1. Galater 2, 1. Darauf, nach Verlauf von 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber hinauf zufolge einer Offenbarung und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, im Besonderen aber den Angesehenen in Jerusalem legte ich diese Dinge vor. Besonders aber den Angesehenen. Und fährt weiter, damit ich nicht etwa vergeblich laufe. Wir müssen sparsam umgehen mit auserwählten Gottesworten. Noch Vers 7. Nehmen wir Vers 6 noch. Von denen aber, die in Ansehen standen, was irgend sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich. Hört ihr etwas? Er wusste, die Botschaft, die Gott mir anvertraut hat, lasse ich mir nicht in geringster Weise von den 12 Angesehenen und anderen Ältesten in Jerusalem im geringsten beschneiden. Macht keinen Unterschied für mich. Gott nimmt keines Menschen Person an, denn mir haben die Angesehenen nichts hinzugefügt. Dann zweiten Timotheus, ja, später das. Jetzt haben wir Apostelgeschichte 21, geh schnell aus Jerusalem hinaus. Jakobus 2, 24 als Beweis dafür. Evangelium des Reiches gilt Glaube und Gesetz. Gilt Gnade und Werke. Und das Schwergewicht liegt nicht auf Gnade, sondern auf Werken. Und das Schwergewicht liegt nicht auf Glaube, sondern wieder auf Werken. Nicht auf Gnade, sondern auf Gesetz. Und nicht auf Glaube, sondern auf Werken. Das ist so. Nun werde ich erinnert, ja, das ist fast ein weltbekannter Berner Theologe. Der ist längst, ja, nicht mehr auf der Erde. Der hat bezeugt, wenn ich mich recht erinnere, habe ich es noch schriftlich, der Apostel Paulus hat uns das ganze Christentum verdorben. Kühner Ausspruch für einen Theologen, aber der hat wenigstens was gemerkt. Dass das, was Paulus verkündet, etwas ganz anderes ist, als was für Israel und die Beschneidung das Evangelium des Reiches gilt. Und dem Herrn Theologen in Bern haben die Ordnungen des Evangeliums des Reiches noch Werke, jawohl, Glaube auch, selbstverständlich, und Gnade, ja, aber Gesetz, ohne Gesetz geht es ja nicht. Können wir doch nicht sagen, das ist für uns nichts mehr. Ja, aber bitte, ja. Dann haben wir weiter beachtet, Evangelium des Reiches sind Sachwerte wieder von Schwergewicht. Bei uns Personalwerte, Beispiel dafür, Petrus schreibt, wir aber erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und neue Erde. Ist das falsch? Das ist auch recht. Und wie steht es bei uns? Was erwarten wir? Aha. Personalwerte. Wir erwarten ihn, den Herrn Jesus Christus selbst. Und warum erwarten wir gar nicht so sehr neue Himmel und neue Erde? Warum gar nicht so sehr? Bitte? Erstens das, danke. Weil uns die Gnade Gottes nach seinem herrlichen Evangelium für uns mit Christus eins gemacht hat am Kreuz, mitgekreuzigt, unser alter Mensch, mit Christus gestorben, mit Christus begraben, der alte Mensch, aber im Grab des Christus hat Gott unseren alten Menschen auch wie den Leib des Christus umgestaltet in Herrlichkeit eines unauflöslichen Lebens und ließ uns mit Christus durch alle Himmel fahren und über alle Himmel hinaus, aus dieser Schöpfung hinaus, in die Unendlichkeit Gottes. Sind wir versetzt worden mit dem Sohne Gottes, mitten in das Licht, wo niemand zukommt, außerhalb dieser Schöpfung. Diese Schöpfung, wir haben abschließend heute Vormittag diese gewaltige Ordnung mit Staunen und fast mit Schrecken beachten dürfen. Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes für uns. In dem existiert die ganze gegenwärtige Schöpfung nicht mehr. Während das Evangelium des Reiches noch kosmisch ist, in diesem noch. Vorerst das Reich der Himmel, wo die Himmel herrschen, das heißt Engel, tausendjähriges Reich, ist noch auf dieser Erde. Und wie dort die Dinge stehen und gehen, besonders wie das Ende dieses tausendjährigen Reiches aussieht, wissen wir, können wir merken, ob Gott an dieser Ordnung tausendjähriges Reich wohlgefallen hat. Bitte schön. Hier zurück. Ja, warum? Weil Gott uns nicht nur in Christo hat mitsitzen lassen, unseren neuen inneren verborgenen Menschen mit Christo in sich selbst geborgen und verborgen. Außerhalb dieser Schöpfung, in der wirklichen Unendlichkeit Gottes selbst. In einem Heiligtum, in das Christus eingegangen ist, nachdem er über alle Himmel hinausgestiegen ist, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt, das nicht von dieser Schöpfung ist. Bitte?
Und dort ist jetzt unser Bürgertum.
Dort, jawohl, und dort sind wir zu Hause. Ja. Also, wo sind wir? Wir sind jetzt schon in etwas, das mehr ist als eine neue Schöpfung. Verstehen wir? Wir sind jetzt in der Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes, die Herrlichkeit, die ohne Anfang und ohne Ende ist. Und eine neue Schöpfung ist etwas Neues. Und in der neuen Schöpfung sieht es am Anfang noch gar nicht so sehr herrlich aus. Ne? Da ist nur vorerst die neue Zentrale, das neue Jerusalem. Ne? Mit den in der nächsten Umgebung des neuen Jerusalem von Gott geordneten Herrlichkeiten vollendet. Draußen sind noch, bitte, Was steht da noch alles, nicht? Also, Gott macht es uns immer leichter, wirklich ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten zu können. Immer mehr. Erwartung, neue Himmel, neue Erde. Erwartung bei uns, Wiederkunft Jesu Christi, die wir sehnend erwarten. Das Evangelium des Reiches mit seinen Ordnungen ist angepasst für ein Volksganzes. Namens Israel feiert. Während das Evangelium der Gnade Gottes eine Auswahl trifft, einzelner, etlicher. Das nun für die einzelnen etlichen, die aus allen Nationen herausgerufen werden durch die Gnade Gottes, ohne Werke, ohne Gesetz, die mitten in einem verdrehten und verkehrten Geschlecht wohnen. Und so verdreht und verkehrt wie heute waren sie noch nie. Können unmöglich die Normen gelten, die in einem gottgeordneten Volksganzen vorhanden sind. Und umgekehrt, das, was Gott für uns geordnet hat, wir werden noch etliches hören heute Abend. Prächtige Einzelheiten, die passen für das ein Volksganzes noch weniger. Weiter kommt das Gewaltige. Matthäus 25, 34. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommet her, Gesegnete meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Erst. Warum füge ich das Wörtchen erst hinzu? Wann wurde unsere Stellung der Rettung, der Rechtfertigung, des Vollendetseins, des Geheiligtseins. Wann wurde die von Gott bestimmt? Vor Grundlegung der Welt. Und im Hebräerbrief, Kapitel 4, haben wir das Wort, dass die Werke Gottes erst begonnen haben, dass Gott begonnen hat, Werke zu tun, erst von Grundlegung der Welt an. Das heißt, genau als er durch Jesus Christus, denn erst bildlich gesprochen, den ersten Spatenstich zur ersten Schöpfung getan hat. Da erst begann auch vor Gott der Begriff Werke. Wir sind also auserwählt worden, vor Grundlegung der Welt, zu einem Zeitpunkt, als es noch keine Zeitpunkte gab, nicht? Keine Zeitpunkte gab und der Begriff Werk überhaupt noch nicht vorhanden war. Begreifen wir jetzt, dass unsere Auserwählung vor Grundlegung der Welt mit Werken absolut nichts zu tun haben kann. Oh. Ja, aber Bruder Muhl, ja, wir haben ja heute früh, gestern Abend noch, uns orientieren lassen, dass für uns gilt, wachsend und fruchtbringend in jedem guten Werk gilt für uns, aber nicht tun jedes gute Werk. Mit Ach und Krach und Seufzen und daneben geraten und damit vor Gott etwas anmelden wollen. Wachstum ist erst dann möglich, wenn ein Same gesät wurde, in die Erde gelegt, in die verfluchte Erde sogar. Und dann muss der Same aufgelöst werden, sterben. Und dann ist der verborgene Lebenskeim erst so weit, dass der jetzt Würzelchen treiben kann nach unten und jetzt wachsend Frucht bringen kann nach oben. Also. Und der Same, den Gott da hineingelegt hat, heißt Jesus Christus. Und der wächst und der bewirkt die guten Werke. Frucht bringen, wachsen und Frucht bringen. Also was bleibt wieder bei uns zu tun?
Glaube.
Nur dieser Gnade, Gnadenhandlung Gottes nicht im Wege zu sein, sondern ihn, wie wir von den Gliedern gehört haben, unsere Glieder, die tot sind, nur sündigen können nach dem Fleisch, unserem Herrn zur Verfügung stellen als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ich habe gesagt, mein Bleistift ist das Werkzeug des Architekten. Solange das wunderbare Werkzeug auf meinem Tisch liegt, ist es wertlos. Kann so schön funkeln, wie es will, nach Form und Farbe wertlos. Ja. Im Moment, wo ich das in meine Hand nehme, jetzt. Denn so können wir uns selbst, unsere Glieder, als Werkzeuge in die Hand Gottes befehlen. Dann bewirkt er das Wollen und das Vollbringen. Und dann bleibt bei uns wie viel Ehre hängen? Wieder gar keine.
Und der Satz vorher, das Furcht und das Zittern?
Bitte? Ja?
Der Vers vorher, das Fürchten und das Zittern, was ist mit ihm? Also, ja. Geliebte Stelle, schafft eure Seligkeit mit Furcht und Zittern, das meine ich jetzt, ja?
Ah, so. Danke. Das haben wir hier schon besprochen, also ich kann es ganz kurz machen. Der griechische Text oder die griechische Grammatik kennt nicht nur eine Aktivform, ich tue das, und eine Passivform, ich lasse das an mir geschehen, das Passiv, sondern eine Medialform, ist weder aktiv noch passiv. Und das heißt, wir können da im Deutschen vielleicht so wiedergeben, lasst sich eure eigene Rettung an euch vollziehen unter Furcht und Zittern. Und jetzt kommt die Begründung, denn Gott selbst ist es, der bei euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Ah. Welche Gefahr besteht also in dem Fall? Dass nachdem Gott bei uns das Wollen bewirkt hat zum Guten, wir haben gesehen, das Wollen zum Guten hat Gott in seiner Gnade in die Wiege jedes Gotteskindes gelegt. Jedes Gotteskind möchte nur noch das Gute tun, von ganzem Herzen. Ja. Und dann kommt es. Und, also, ich will jetzt das Gute tun, und was passiert? Kaum gedacht und gewollt, tue ich etwas ganz wieder Göttliches. So. Römer 7, ich darf hier nicht stehen bleiben. Warum? Die falsche Weichenstellung liegt da. Ich will das Gute tun, das Wollen ist da. So. Ausführen das Gute will aber ich, der alte Arthur Mull. Und da sagt der Heilige Geist, nein, nein, mein Lieber, solange du das ausführen willst, was ich bei dir mal als Wollen bewirkt habe, ne, da mache ich nicht mit. Da schlage ich dir die Ausführung glatt aus den Händen. Bis du so zuschanden wirst, dass du sagst, Herr, ich kapituliere, unfähig, etwas zu tun, was vor dir Bestand hat. Bitte, Herr, jetzt wirke du diese Dinge. Gib zum Wollen, das du mir geschenkt hast, und auch wirke du auch noch das Vollbringen. Und dann geht's. passendes Wort in Sprüche 16, das heißt, am Morgen früh, wenn du erwachst, empfehle ich dir, ich umschreibe das jetzt ein wenig, befiehl dem Herrn deine Werke. Aha. Bevor ich also zum Bett rausgehe, nicht, und an die Gegenwart des Herrn denke, soll ich was tun? Empfiehlt mir der Geist was? Befiehl dem Herrn deine Werke und die Gedanken deines Herzens werden zustande kommen. Oh, das ist ja nicht eine wunderbare Verheißung. Gut, ich befehle dir, Herr, für den kommenden Tag, der angebrochen ist, weil die Werke und die Taten, die ich jetzt nach deinem Willen tun soll, übergebe ich dir. Schon klingelt das Telefon. Ich gehe und schon weiß ich, was das Nächste ist, was ich zu tun habe. Und dann staunen wir, wie der Herr bis ins Kleinste disponiert hat. Und zwar so, dass ich das mit Freuden dann tun kann. Und wenn es etwas Unliebsames ist, nicht, na, dann weiß ich auch, ja, das ist genau richtig. Genau richtig und für mich das Beste. So, gell, soweit. Ja, ist gut. Es sind noch etliche hier, die das gut war, das zu hören. Von Grundlegung der Welt an, haben wir gehört, wir vor Grundlegung der Welt. Das Wort von Grundlegung der Welt an haben wir gelesen, Matthäus 25, 34. Da sagt er ihnen, also gerade denen, die ihm wohlgefällig sind, ne? Die im Reich herrschen werden, denen sagt er, es ist von Grundlegung der Welt an schon von Gott euch zugeteilt. Ne? Das ist natürlich auch etwas. Also nicht erst hat Gott, als Jesus geboren wurde, euch das Reich zugedacht, nicht? Oder als Abraham Gott glaubte, nicht? Sondern schon von Grundlegung der Welt an. Das ist auch schon etwas. Kommt der nächste Punkt? Ah nein, jetzt kommt das Wort vor Grundlegung der Welt in Epheser 1. Drei. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Genau steht da, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns, jetzt Achtung, gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den überhimmlischen Örtern. Also wo? Hier auf der Erde wie Israel? Oder in den gegenwärtigen Himmel dieser Schöpfung? Nein. In den überhimmlischen Örtern hat er uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Und was hat Israel für Segnungen? Mit Korn und Most und Öl und Milch und Honig und im Stall gedeiht alles und auf dem Feld gedeiht alles und. Wunderbare Dinge. Also mit einem Wort wiederholt, Gott nimmt den Zusagen an die Väter Israels und die Verheißungen für Israel trotz ihrem Abfall und ihrer Verwerfung des Messias keine Zusage und keine Verheißung weg, indem er uns beruft. Uns gibt er ganz andere Dinge, für die Israel vorerst gar keinen Anspruch hat. Außer kosmische Ansprüche kennt die Schrift überhaupt erst durch Paulus. Mit jeder geistlichen Segnung in den Überhimmeln. Und jetzt wieder bitte.
Eberhard.
Oh, Halleluja, bitte. Und jetzt noch in Christo. In Christo ist man, oder allgemein. In Christo kann nur der sein, der alle bisher für ihn vorteilhaften Dinge für Kot und Dreck zu achten gelernt hat. Paulus zählt auf, was er für ein Musterknabe ist in Bezug auf das Gesetz. Das. Für mich, bitte, soll und habe, macht er da. Gewinn- und Verlustrechnung, was mir jetzt all das Gewinn war, Vorteile Israels, ne? Achte ich jetzt erst für Verlust? Oh, genügt noch nicht. Achte ich für Kot, für Dreck, um in Christo Jesu erfunden zu werden. Ja. Sind das fromme Menschenworte? Oder sind das Aussprüche Gottes, schärfer als jedes zweischneidige Wort, das unbarmherzig durchhaut? Mark und Bein. So redet der Geist Gottes heute in letzter Stunde der Gemeinde. Wir dürfen sagen, in letzten Jahren. Letzte Ausreife. Wir sind ja nicht Weizen, Israel ist Weizen. Wir sind Gerste. Ich darf ja nicht stehen bleiben. Jesus als Sohn Israels, als Jude, stirbt als Weizenkorn. Ja. Für uns ist er Gerstenkorn. Darf hier nicht stehen bleiben. Nur noch das eine, feine, göttliche Landwirtschaftsordnung. Ihr sollt den Weizen säen auf ein bestimmtes Feld. Und dann sollt ihr, nachdem der Weizen gesät ist, Gerste säen rings um den Weizen herum.
Bitte Kassette wenden.
Weizenkörner und Gerstenkörner ersterben jetzt. Und das Eigenartige, welches von beiden ist zuerst reif? Die Gerste ist gut, dass die Gerste ringsum gesät worden ist. Ist nicht Israel die Mitte der Nationen und alle Nationen ringsum Israel auch? Wer wird zuerst vollendet? Welche Heilskörperschaft? Die Gemeinde des Leibes oder Israel als Nation? Die Gerste oder der Weizen? Ja. Und zu welcher Jahreszeit zog Naemi mit der Ruth nach Bethlehem, nach Israel zurück? Die Witwe. Ja. Am Anfang der Gerstenernte und seit 2-3 Jahrzehnten befinden wir uns am Anfang der Gerstenernte. Nämlich die Vollendung des Leibes des Christus hier auf der Erde. Die letzte Generation, wir. Da zieht Israel als Witwe, kommt sie. Mit solchen aus den Nationen, die sich ihnen anschließen. Gibt es so etwas? Hat es in Israel schon ganze Werke. Ne? Juden mit Freunden aus den Nationen, ja, ich darf ja nicht stehen bleiben. Also wunderbar. Gerst.
Wie viel später ist die Weizenernte?
7 Wochen. Das sieht Sabbate. Das ist die Weizenernte. Hier zurück. Immer noch Epheser 1. Wie er uns auserwählt hat, bitte, in ihm, nicht über Israel, wie gelehrt wird, bitte schön. Hat Israel vollständig abzudanken in Bezug auf unsere Auswahl vor Grundlegung der Welt. Denn ihr reicht ja erst von Grundlegung der Welt an. Geordnet werden. Wie er uns auserwählt hat in ihm, in Christus. Wann? Vor Grundlegung der Welt. Zweck dass wir heilig und tadellos seien und wie wir in der ersten Stunde hier lernen durften, wunderbarerweise. Wir sind geheiligt, das heißt, das Geheiligtsein. Wir sind in Christo vollkommen geheiligt. Christus ist uns gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit. Was haben wir dabei zu tragen? Gar nichts. Drittens, zum Geheiligtsein, nicht zur Heiligung. Zum Geheiligtsein. Was haben wir dabei zu fügen? Gar nichts. Wer sich selbst heiligt, der begeht das gleiche unstatthafte Ding, wie wenn einer sich selbst salben würde zum König oder zum Propheten oder zum Richter oder das etwas. Salbung. Auserwählt in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesum Christum, und wunderbar noch, für sich selbst. Ah. In welcher Richtung sind unsere Blicke einmal gerichtet, wenn wir den Richterstuhl Christi hinter uns haben, also der Leib des Christus in Herrlichkeit vollendet ist. Wir nehmen das Bild des Tempels Gottes, genügt die Stiftshütte. Wir sind in die allerheiligste Gegenwart Gottes versetzt, nicht nur, sondern unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. In dem Gott, der zwischen den Cherubim wohnt und thront. Da sind wir mitten im Herzen dieses Gottes zu Hause. Völlig geborgen und verborgen. Und jetzt für ihn selbst. Was machen wir nicht? Vorerst. Wir machen nicht rechts umkehrt und blicken ins Heiligtum zurück und in den Vorhof hinaus und dann weiter durchs Lager bis außerhalb des Lagers. Für ihn selbst. Da haben wir im Alten Testament ein ergreifend schönes Wort. Die Leviten, die Söhne Zadoks, die bei mir blieben und verharrten, als die Söhne Israels von mir abwichen und mich verachteten. Die werden mir dienen, und jetzt das wunderbare Wort, die werden meiner Hut warten. Was heißt das? Die dürfen ihren Herrn an den Augen ablesen, was könnten sie ihm jetzt für eine feine Wohltat erweisen, mit ihm eine Freude machen, etwas sagen, das sein Herz erfüllt, irgendein an etwas erinnern, seiner Hut zu warten. Hat Gott auch Bedürfnisse vielleicht? Möchte er auch geliebt sein? Seiner Hut zu warten. Liebe Geschwister, wenn das schon von Söhnen Zadoks, das heißt der Leviten, ne, gilt, wie viel mehr für uns? Zu welchem Zweck sind wir so wunderbar begnadet und vollkommen gemacht? Für ihn selbst. Aber nicht in diesem Heiligtum und nicht im himmlischen Gegenwärtigen, sondern in dem Heiligtum, das nicht von dieser Schöpfung ist. ohne Anfang und ohne Ende, dürfen wir einmal seiner Hut warten. Und dann dürfen wir hinausstreiten. Den Weg zeigt dann Paulus, wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Wir haben jetzt beides, von Grundlegung der Welt an, vor Grundlegung der Welt. Typisch kosmische Verheißungen sind Israel mit dem Reich gegeben. Das heißt, noch in dieser Schöpfung, im tausendjährigen Reich, werden die Himmel herrschen, anstelle der Dämonen und satanischen Mächte, die jetzt herrschen über die Erde, hat Gott dann heilige Engel eingesetzt. Heilige Engel, je einen über die 70 Nationen, die dann gesegnet sind im tausendjährigen Reich, und diese heiligen Engel, 70 Anzahl, hat Gott zu Göttern erhoben. Wie wir lesen im Propheten Micha, wo das tausendjährige Reich beschrieben wird, jede Nation, jedes Volk wird wandeln im Namen seines Gottes. Wir aber, Haus Israel, werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Ja, seht mal, was offenbart uns die Schrift. Das heißt, die hier, nicht im Propheten Daniel musste Nebukadnezar erkennen, dass die Himmel herrschen. Und was heißt das? Also nicht der Herr selbst. Der Herr stellt sich nochmal zur Verfügung in seiner Treue zu den Engeln, die das Gesetz angeordnet haben. Weiter. Also kosmische Verheißungen, und wir haben eben gelesen, überhimmlische, außergeschöpfliche Verheißungen haben wir. Und jetzt kommt das Stichwort Besitz. Wie steht es da im Reich? Wie steht es da bei uns? Im Reich gilt: Verkaufe alles, was du hast, und stellst der Gesamtheit, ja, ganzes Volk, zur Verfügung. Und diese Anordnung, diese Satzung des Reiches ist wieder so hart, dass wer überlegt, so genau wird es nicht darauf ankommen, ob ich wirklich 100% verkaufe und 100% bringe, oder ob ich vielleicht 5% noch für mich zahle. Aber dann beim Abliefern tue, wie wenn ich auch 100% brächte wie alle anderen. Was passiert? Der fällt tot um und seine Mitberaterin auch, wenn sie reinkommt. Warum? Weil hier nicht Gnade nur herrscht, sondern noch Gesetz. Nicht Glaube herrscht, sondern Werk. Zehntausende der Juden sind gläubig an den Herrn Jesus, sagt Jakobus zu Paulus, als Paulus zu Jakobus persönlich noch ging, nachdem er zum letzten Mal nach Jerusalem kam, nach der dritten Reise. Du siehst, Bruder Paul, Zehntausende der Juden, Myriaden der Juden sind gläubig an den Herrn Jesus und alle sind Eiferer für das Gesetz. Katastrophe, maximal. Für Gott und für Israel. Warum Katastrophe? Ich darf gleich sagen, das war der Hauptgrund, warum Jerusalem zerstört wurde und der Tempel zerstört, die meisten Juden schmachvoll getötet wurden oder als Gefangene zerstreut wurden unter alle Nationen. Wer weiß, hätte Gott geschont, wenn er in Sodom und Gomorra 10 Gerechte gefunden hätte. Und dann nur Gerechte, was damals möglich war. Ne? Und da sind Gerechte, die an Jesus Christus glauben. Aber was sind sie? Eiferer für das Gesetz, für den Gott den gleichen teuren Preis bezahlt hat, um Israel und alle Welt von diesem unbarmherzigen Gesetz loszukaufen, den er bezahlt hat, um uns vom Tod und dem Teufel und der Verdammnis loszukaufen. So steht im Galaterbrief. Wir haben sie, glaube ich, heute früh gelesen. jetzt Besitz. Klar. Ich frage, liebe Schwestern, wer von euch hat noch einen zweiten Rock im Schrank? Ne? Liebe Brüder, wer von euch trägt den Geldbeutel bei sich? Ne? Ihr Häusler, ihr Häuslerinnen. Ne? Ja, bitte, wenn das für uns gelten würde, na, dann müssten wir sagen, oh, 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 also da müssten wir noch schneller tot umfallen als Ananias und Sapphira. Ne? Jetzt wir. Jetzt schlagen wir auf, aber jetzt wird's klar. 1. Timotheus 6, Vers 17. 10. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitalter. Wen spricht Paulus hier an? Die ungläubige Welt von damals oder in diesem Zeitalter? Wen spricht er an? Ja? Die Gläubigen in Christus. Die er bedient. Ganz klar. Aber es muss klar sein. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf. Also ist es in der Gemeinde Jesu Christi, in dem gegenwärtigen Zeitlauf der rund 2000 Jahre, in Ordnung, wenn es Brüder in Christus gibt, die reich sind? Ist das in Ordnung? Das ist ja hier direkt gesagt, direkt Voraussetzung, dass es das gibt. Dass es ganz in Ordnung ist vorerst. Ne? Ja, ist das schon etwas ganz anderes als im Reich? Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitalter, das heißt also gleichzeitig was? In dem Zeitalter voran, wo Jesus das Reich verkündigte, galt das nicht. Ja, klar. Und sobald die Entrückung vollzogen ist, dann gilt diese Ordnung auch nicht mehr. Dann gelten wieder die Ordnungen des Reiches. Weiter, jetzt wird es großartig. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitalter gebiete, nicht hochmütig zu sein. Ist das ein angebrachtes Gebieten? Ne? Erste Gefahr. Lesen wir schnell im gleichen Kapitel, Vers 5. Beständige Zänkereien von Menschen, die an der Gesinnung verderbt und von der Wahrheit entblößt sind, welche meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. So, zum Gewinn. Liebe Geschwister, als ich das mal gelesen habe, habe ich gedacht, ja, so etwas gibt es doch nicht. Gottseligkeit als Mittel zum Gewinn. Oh weh, oh weh. Mindestens drei Fälle. Unglaublich! Die Gottseligkeit verkündet wunderbar und dann hinterher wurde offenbar als Mittel zum Gewinn. So, er fährt weiter. Die Gottseligkeit aber mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Halleluja. Und jetzt? Vers 9. Die aber reich werden wollen. Achtung, reich werden wollen. Ein Unterschied zwischen denen, die schon reich sind. Aha, merken wir uns. Das heißt also für uns, den Reichen in diesem Zeitalter gebiete, also wir Jungen denken, aha, also ich darf reich werden, also ich darf doch, her damit, her damit, her damit, her damit. Nein. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, ein reicher Fabrikant. Ne? So, jetzt weiß der, was er zu tun hat. Nämlich, nicht hochmütig zu sein. Ah, halt, 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 noch oben fertig lesen. Von schädlich. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Lüste, welche die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel allen Böse. Alles Böse. Ist das auch ein Wort?
Haushalt der Gerechtigkeit.
hier zurück. Nicht hochmütig zu sein, erstens. Zweitens, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott Hoffnung zu setzen, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Stimmt das bei uns? Amen. Halleluja. Ja. Und jetzt fährt er weiter. Gebiete ich, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam. Und jetzt Zweck, Nutzen davon, indem er sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammelt. Aha. Also wenn ich reich werden will und aufhalte, anstatt freigebig sein, mitteilsam und so weiter, dann dürfen wir gerade auch damit rechnen, dass für unser Alter nicht unbedingt gesorgt ist durch unseren Gott. Bitte. Wann haben wir die Verheißung, dass unsere Zukunft gesichert ist? Ja, mit allem Guten. Wann? Wenn wir, da die Geldliebe eine Wurzel alles Bösen ist, weiß das der Satan vielleicht auch. Deshalb, das ist die Zange, in welcher er seine Opfer in maximaler Weise gefangen hält. Die Geldliebe. Und wenn wir nun als Gotteskinder dem Satan gegenüber sagen, du, was dir so wichtig ist, uns da hinein zu zwängen und zu umzubringen, nicht? Da machen wir gerade das Gegenteil. So. Hat dann unser Herr Freude daran, wenn wir genau das Gegenteil machen? Das, was der Satan möchte, genau das Gegenteil machen, was der Satan möchte. Aha. Dann ist unsere Haltung so positiv, dass wir auch mit 60 Jahren ohne AHV in der Schweiz und ohne weiß was ruhig schlafen können. So. Jetzt noch ein Wort, Paulus, weil es mir gerade in den Sinn kommt, aber wir bleiben da noch einen Moment dann stehen hier. Wenn ihr schon gebet, es gibt solche, die geben sogar über ihr Vermögen. So. Dann sagt er weiter, und das hat Menge tadellos übersetzt, dann doch so, dass ihr selbst nicht wieder in Abhängigkeit von anderen geratet. Ist das auch wieder ganz nüchtern? Das sind unsere Normen. Er, also das Erste, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln. Und jetzt kommt das eigenartige Wort, auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen. Ja, das wirkliche Leben in der Kraft des unauflöslichen Lebens in Christus ist uns geschenkt. Wir sind neu gezeugt und neu geboren. In der gleichen Kraft des unauflöslichen Lebens des Christus. Ja, was heißt das jetzt? Kann ich jetzt etwa mit Freigebigkeit von Geld und Silber und Gold mir das wirkliche Leben erwerben? Antwort: Selbstverständlich nicht. Aber was ist dir ausgesagt? Angenommen, ich sei nun einer dieser Reisen in diesem gegenwärtigen Zeitpunkt. Ich habe so und so viel Billionen Schweizer Franken auf der Bank. So. Dabei versteht meine Frau nicht, dass sie und ihr Mann und die ganze Familie bald Hunger sterben müssen. Warum? Weil sie das nicht nehmen, nicht? Es handelt sich darum, das wirkliche Leben, das uns geschenkt ist, in diesem Leben hier schon ergreifen, für uns praktisch wirksam werden. Dass es wirksam wird. Dieses wirkliche Leben zu ergreifen. Also diesen Reichtum, der uns geschenkt ist, in kleinen Münzen, jetzt wie wir es brauchen, zu nehmen. Dann haben wir, stehen wir im Genuss, jetzt schon, im Genuss dieses uns von Gott geschenkten wirklichen Gottesleben. Ohne Anfang und ohne Ende. Das Leben, das in Christo Jesu vorhanden ist. Also ist das ein Unterschied? Alles verkaufen. Im geringsten Fehltrittsfall tot. Und wir? Hoffnung nicht aufzusetzen, freigebig zu sein und so weiter. Mit der Verheißung, wenn ich, wir haben ein Gleichnis, der Haushalter der Ungerechtigkeit. Und dann ist die Rede vom Mammon der Ungerechtigkeit. Und haben eines Tages lernen dürfen, dieser eine Haushalter der Ungerechtigkeit ist kein anderer als Satan selbst. Denn die Schlange war klüger als alle Tiere des Feldes. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Und was dort drin verborgen ist, wie Adolf Heller mal richtig gesagt hat, dieses Gleichnis ist das Kreuz der Ausleger. Das ist in dieser Hinsicht so wunderbar, dass sogar der Herr nicht anders kann, als was noch loben. Die raffinierte Klugheit dieses Haushalts. Er lobt natürlich nicht das unheimliche Betrügen, das er sich geleistet hat. Der hat nämlich alle Gläubiger seines Herrn überfordert. Der hat denen beigebracht, dem einen hat er beigebracht, du bist meinem Herrn nicht 50 Kor Weizen schuldig, ne, sondern 100. Ne. Und der arme Gläubiger hat das gefressen und den Schuldbrief ausgeführt mit 100. Ne. Und jetzt, wo er vor dem Herrn, er weiß er vor dem Herrn, dem kann ich nichts vormachen. Ne. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Ne? Guckt er einen Schuldbrief, 100. Setz dich sofort hin und schreibe flug 50. Ne? Aha, was macht er jetzt? Ne? Stellt er es richtig? Ne? Und was hat er erreicht? Dass die armen Schlucker von Schuldnern, wenn der jetzt seines hohen Amtes entlassen ist, ne? Die, wenn er bei denen anklopft, dann, der Herr so und so kommt, der gnädige Herr, der mir die Hälfte erlassen hat, nicht wahr? Und so weiter und so weiter. Ich kann das nur schnell in die Luft aussprechen hier, dass wir von Ferne eine Ahnung haben. Denn lesen wir auch von Satan, dass wir vom Satan nicht übervorteilt werden. Aha. Und Juda ist ein Kaufmann, der zu übervorteilen liebt. Das sage ich nicht, so steht geschrieben in einem Propheten. Danke. Also, gut. Danke. Also, Besitz, gewaltiger Unterschied. Weiter. Die 12 Apostel für das Reich Israels, die werden ja auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten im 1000-jährigen Reich. Die 12 Apostel wurden berufen, während Jesus Christus in Niedrigkeit über die Erde ging, in Israel vom Weibe geboren, unter Gesetz getan. Ich darf hier gleich hinzufügen, und die harten Worte, die Jesus gelegentlich aussprechen musste, wir haben gestern oder vorgestern einen Fall näher angesehen, und dass er im Vorhof, im Tempel Stricke nimmt und Knoten macht und die Händler da heraustreibt. Nicht? Und sie mit Zorn anblickt. wenn er sich schon unter Gesetz gestellt hat, direkt mit diesem Gesetz identifiziert hat, dann kann er nicht mehr reden, was seinem Herzen entspricht und was ihm wohlgefällig und in seinen Augen vollkommen ist. Ne? Sondern dann hat er die Dinge, die das Gesetz stipuliert, festlegt, die Satzungen und Gebote und Vorschriften zu beachten und zu bestätigen. Steht so geschrieben. Bitte schön. Also haben wir da auch Verständnis. Ne? Was das heißt für uns. Also die 12 wurden gerufen, berufen vom Erniedrigten Messias, der als Knecht kam. Saul von Tarsus wurde berufen und gerufen von welchem? Nicht vom Erniedrigten, in Gleichgestalt des Fleisch der Sünde erschienenen, sondern vom verherrlichten, erhöhten Christus. Vom Himmel her. Also das geht Israel zuerst mal gar nichts an, was der erhöhte Christus mit diesem Saul von Tarsus macht. Aus dem Stamme Benjamin, dem reißenden Wolf. Ja. Ein Apostel vom Himmel, vom erhöhten Christus berufen. Jetzt kommt ein weiteres wichtiges Stück. Reich der Himmel, Reich Gottes, da sind immer Engel nicht nur mitwirkend, sondern herrschend, entscheidend. Richterliche Funktionen ausübend. Schlagen wir Matthäus 13 auf. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Jawohl, ah, danke dir. Also, Vers 13, 7 Gleichnisse Jesu. Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Jesus legt dann dieses Gleichnis ganz genau aus. Und was uns jetzt, wir lassen alles liegen in diesem Gleichnis, damit wir ja, bei unserem Thema bleiben können, jetzt. Nicht nur Mitwirken von Engeln, sondern richterliche Funktion von Engeln, nicht vom Herrn selbst. Jetzt legt der Herr Jesus dieses Gleichnis vom Unkraut im Weizen aus und jetzt lesen wir nur im Verse 39. Der Feind aber, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung dieses Zeitalters, wo alles ausreißt. Und jetzt, die Schnitter aber sind Engel. Und was ist von diesen Schnittern gesagt? Denen sagt der Herr, nachdem die geschlafen haben und nicht gewacht haben, dass der Feind das Unkraut zählen konnte. Und dann in ihrer Verlegenheit den Verlegenheitsvorschlag Vorschlag vorbrachten, Herr, wir gehen schnell hin und rauf und das Unkraut einzeln aus. Kommt gar nicht in Frage. Meine Herren, jetzt bleibt nichts anderes übrig als wir warten bis zur Ernte, also bis ans Ende dieses Zeitalters, nicht? Und was geschieht dann? Und dann werdet ihr Unkraut und Weizen schneiden und ihr Schnitter werdet den Weizen sammeln in die Scheunen und das Unkraut werdet ihr Schnitter ins Feuer werfen. Also wer richtet hier und wer wirft ins Feuer und wer sammelt in die Scheunen? Nicht der Herr, sondern Engel. Ja bitte, wenn Engel schon sortieren müssen, die nicht in die Herzen schauen können, die müssen die dann Werke sehen. Aha. Wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird, weil er von Engeln beurteilt wird und nicht aus Glauben allein. So. Und was habt ihr gehört? Von wem wurde Abraham versucht zur Opferung Isaaks? Ausgerechnet Jakobus schreibt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott selbst kann nicht versucht werden und er selbst, Gott, versucht niemand, auch den Abraham nicht, hat er gar nicht nötig. Unser Gott hat schon vor Grundlegung der Welt alle Herzen erforscht und weiß, was der will und was der will und ob der glaubt von Herzen oder ob der nicht glaubt. Für unseren Herrn gilt, wenn er richtet nicht nach dem Sehen seiner Augen wie die Engel und richtet nicht nach dem Hören seiner Ohren wie die Engel, ne, sondern er richtet nur so, wie er ihr Herz kennt. Weil ein Mensch nur machen, tun und lassen kann, da drin, was er will. Haben wir gelernt. So, Mitwirkung von Engeln. Zweiter Fall, Gleichnis vom großen Fischzug. Da sind nun die Fischer da. Und jetzt lesen wir nur noch in Vers 48, welches sie, als es voll, das große Fischnetz voll war, ans Ufer heraufzogen, der die Fischer. Und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie aus. Also wird es sein, in der Vollendung des Zeitalters, die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Wer wird also hier ins Feuer werfen? Wo zusammen? Engel. Ja, liebe Geschwister, wie ist es bei uns? Der Herr selbst wird nicht mit der Stimme eines Erzengels, der ihn begleitet, sondern er selbst wird in der Stimme eines Erzengels. Was sonst ein Erzengel macht, macht er selber. Und er bläst die Posaune und kein Engel, bitte. Die sieben Posaunen, von denen leider ja, richtig ist, dass die siebte die letzte ist von den sieben. Ne? Aber alle sieben Posaunen sind erstens Gerichtsposaunen und aus der siebten Posaune kommen die sieben Zornschalen heraus. Und zweitens, wer bläst die sieben Gerichtsposaunen? Engel. Und wer bläst die Posaune Gottes? Der Herr selbst. Ist das ein Unterschied? Aha. Engel. Und dann schreibt der Paulus, Galater, ihr Galater, wer hat euch verzaubert? Ihr liefe gut. Und so weiter. Ich sage euch, und wenn ein Engel vom Himmel käme und euch, die ihr unter das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes ohne Werke und ohne Gesetz gestellt seid, euch ein anderes Evangelium verkündet wird, als das, was ich euch verkündigt habe, der sei verflucht und dass Paulus sich nicht verrannt hat mit seinen Worten, wiederholt er es gerade noch einmal. Genügt. Weiter. Evangelium des Reiches, alles offenbar sichtbar. Eine Stadt, die auf dem Berge ist, kann nicht verborgen bleiben. So. Wie heißt die Stadt?
Jerusalem.
Alles offenbar. Ja. Sehen das die Engel? Können sie dir ein Urteil geben da? Ja. Alles, was da nun geschieht und nicht geschieht. Ja. Sichtbar, und wie ist bei uns? Wir reden aber Weisheit. Nicht Weisheit dieser Welt, dieses Kosmos, dieser Schöpfung, sondern wir reden Weisheit Gottes in einem Geheimnis, das verborgen ist, zweimal verborgen. In das Engel hineinzuschauen gelistet, im Geheimnis. Dem Apostel Paulus sind 20 göttliche Geheimnisse zur Verwaltung übergeben worden. Geheimnis des Christus, jeder Gläubige kennt und liebt Christus, aber das Geheimnis des Christus kennt er nicht.
Auch eine Kassette.
Das Geheimnis Gottes Gott kennen sie als ihren Vater, Gott sei Dank, aber das Geheimnis Gottes, das Evangelium kennen sie, nein, nicht einmal, ne? Aber das Geheimnis des Evangeliums kennen sie nicht. Und so geht es weiter. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das Geheimnis der Gottseligkeit, das große Geheimnis zwischen Mann und Weib. Bei uns ist alles verborgen. Grundsätzlich verborgen. Weiter. In den Ordnungen des Reiches sind der Wahrheit entsprechende Geschlechtsregister Voraussetzung, um eingesetzt werden zu können als Levit oder Priester im Tempel. Und bei uns, wie ist das? Timotheus, lass dich ja nicht ein in die endlosen Geburtsregister, in diese Geschlechtsregister. Für uns spielt die ganze Herkunft gar keine Rolle. Und Israel muss einer erstmal überhaupt bei Israel sein. Sonst ist es kein Israelite. Proselyte höchstens. Geschlechtsregister, hier Satzung. Bei uns Herkunft gar keine Rolle. Wir haben jetzt schon Matthäus 13 hineingeguckt. Da ist die Rede von den Geheimnissen in diesen sieben Gleichnissen, von den Geheimnissen des Reiches. Und jetzt ein Punkt, die zu den Geheimnissen des Reiches gehören, haben wir gelernt. Die Schnitter sind Engel und die Fischer sind Engel. Das muss man wissen. Und der Acker ist die ganze Welt, der ganze Kosmos, sagt Jesus. Weiter. Das Reich, im Reiche ist alles geografisch gebunden. Erblich. Die Grenzen Israels und die Grenzen der Nationen hat Gott bestimmt nach der Zahl der Söhne Israels. Und bei uns spielen geografische Grenzen eine Rolle. Ja. Wie viele Schweizer sind da? Hey.
Das spielt keine Rolle.
Und was wir schon angedeutet haben, gleich am Anfang, gewaltig, jetzt kommen wir ans Ende.
Fortgang auf Kassette 4.